Bushido X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silbersack. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier heute wieder zum Bushido X Podcast. Ich habe heute wieder einen lieben Gast da, und zwar den Paul Gruber, seines Zeichens Schulleiter und Karate-Trainer. Aber der Paul, stell dich mal selber vor. Grüß dich, Paul. Erzähl mal was über dich.
Hallo, Andreas. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, liebe Podcast-Hörer. Ich bin der Paul Gruber und ich bin aus Bayern. Ich wohne in der Nähe von Passau, habe in der Nähe von Passau eine Kampfkunstschule mit dem Schwerpunkt Karate. Natürlich bin ich nicht allein, sondern ich mache das mit dem Team zusammen, und schwerpunktmäßig ist da meine Tochter ganz, ganz stark involviert. Wir haben 11 Standorte hier in Bayern und einen davon auch in Österreich. Und ja, wie gesagt, wir sind aus dem Bereich Karate.
Das heißt, ist dein Hauptangebot ist Karate, klar. Was bietest du noch andere Sachen an?
Wir haben noch andere Sachen auch. Also wir bieten auch Kickboxen, Muay Thai an, aber jetzt weniger im Wettkampfbereich, sondern mehr im Fitness- und Ausdauerbereich. Wir haben ein Functional Fitness Programm mit bei uns im Boot und natürlich auch sehr stark zu Selbstverteidigungskurse.
Also das komplette Programm. Das heißt, wenn ich bei dir in der Nähe bin, kann ich das komplette Programm nutzen. Super.
Ja, richtig, ganz genau.
Ja, sehr cool. Kannst du mal für alle, die da draußen jetzt sind, und Karate, ich sag mal, Karate hat jeder schon mal gehört, das ist ja eins von diesen großen Kampfkunststilen, die irgendwie jeder schon mal gehört hat, und der Name ist bekannt, aber kannst du uns, unseren Hörern, mal so grob erklären, ja, was Karate ist oder wie sie sich das vorstellen können?
Also wenn man das Wort Karate hört, denkt man sehr, sehr häufig nach wie vor noch an die harten Jungs, die also dann den Eingang nicht finden und entweder die Türe durchschlagen oder die Mauer dann gleich durchschlagen. Dem ist nicht mehr so. Das Bild hat sich komplett verändert. Wir sind seit vielen, vielen Jahren unterwegs, und ich glaube, die Änderung ist erfolgt in den 80er Jahren, als es losging mit den ersten Karate-Kid-Filmen, wo man also gemerkt hat, es geht nicht alleine nur um das Thema Kämpfen, sondern es geht eigentlich so um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung. Und ich glaube, das muss man auch so sehen. Natürlich ist Karate so wie jede Kampfkunst irgendwo entstanden aus der Kriegskunst, aus dem alten Samuraitum der Japaner. Aber heute nimmt man es also viel mehr her, um sich persönlich entwickeln zu können.
Okay, das heißt, das wird schon da reinkommen, wer macht Karate oder wo fangen die an? Welches Alter, was sind das für Leute?
Also wie gesagt, so die den Bann gebrochen hat Karate Kid so in den 80er Jahren. Früher waren es also wirklich nur die harten Typen, die harten Männer. Ich meine, wenn man heute an Karate denkt, denkt man mit Sicherheit an Chuck Norris oder um einen der bekanntesten zu nennen. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Heute findet man in der Karate-Gruppe die dreijährigen, vierjährigen Kinder. Und man findet also, mein ältestes Mitglied ist 87 Jahre alt. Man findet also auch die Senioren. Okay. Und wie gesagt, die Zielgruppe ist eine komplett andere. Wir haben zwischenzeitlich eine Geschlechterteilung. Ich würde jetzt sagen, der Anteil bei uns ist wirklich 50-50. 50% Frauen, 50% Männer. Und bei den Kindern geht es jetzt in erster Linie um das Thema Koordination, Motorikschulung. Und bei den Erwachsenen geht es einfach auch darum, fit zu bleiben und auch geistig fit zu bleiben.
Okay. 50% Frauen, die Entwicklung, wir haben ja, glaube ich, generell in der Kampfsport- und Kampfkunstszene diese Entwicklung, dass immer mehr Frauen oder Frauen verstärkt auch in unsere Schulen kommen und in unsere Kurse. Woran machst du das fest, oder was glaubst du, was sich da geändert hat, unser Auftritt oder generell, weil die Frauen einfach stärker geworden sind, offener?
Also ich finde es schön, dass wir so viele Frauen bei uns haben, und ich merke auch in den Gruppen, wo viele Frauen oder viele Mädchen sind, wo sich das ungefähr die Waage hält, dass dann unwahrscheinlich guter Spirit drin ist, unwahrscheinlich guter Geist drin ist. Ich denke schon auch, dass die Frauen viel stärker geworden sind und auch viel selbstbewusster geworden sind. Wo man früher glaubte, dass die Frauen nur deswegen kommen, um Selbstverteidigung zu lernen, glaube ich, dass es heute so ist, dass die Frauen kommen, um einfach geistig stärker zu werden, vielleicht auch körperlich stärker zu werden und einfach auch vom Wesen her viel stärker zu werden.
Okay, das heißt, du hast schon ziemlich viele Menschen, das ist richtig höre, die für diese geistige Entwicklung in den Spirit sich für Kampfkunst oder speziell jetzt auch für euch entscheiden. Es war ja früher meistens so, wie du gesagt hast, die harten Jungs, so in den 80ern, 90ern, wo ich mich auch noch daran zurückerinnern kann, da war ja oft so der Ansatz, entweder zu kämpfen oder auf Wettkampf gehen zu wollen oder wegen der Selbstverteidigung. Wie ist denn da die Gewichtung? Habt ihr diese Leute auch noch oder sind die komplett ausgestorben?
Also ich würde jetzt nicht sagen, komplett ausgestorben, Andreas. Aber was sich gewandelt hat, ist tatsächlich so diese Einstellung zum Thema Kampfkunst. Und ich glaube, auch wenn ich mit Kollegen spreche, egal ob jetzt aus dem Jiu-Jitsu, aus dem Kung-Fu, aus dem Taekwondo, ich glaube, dass es nicht mehr so sehr im Vordergrund ist, dass die Leute auf Wettkampf gehen wollen. Und dass auch dieses Thema Selbstverteidigung nicht mehr so stark im Vordergrund steht, sondern es ist wirklich so diese Persönlichkeitsentwicklung und dieses persönliche Vorankommen, sich Ziele setzen, diese Ziele erreichen. Das kann man ja in der Kampfkunst sehr gut. Ich glaube, das habt ihr ähnlich. Bei uns im Karate ist es so, dass man ja an der Farbe des Gürtels erkennen kann, wie weit man schon fortgeschritten ist. Und ich glaube, dass viele sich immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich will mir ein Ziel setzen, dieses Ziel erreichen, Ziel ist erreicht, nächste Ziel setzen. Und diese Einstellung in der Kampfkunst, das wird transferiert auf den Alltag. Auch da ist es dann so, ich will mir ein Ziel setzen, ich will dieses Ziel erreichen, jetzt kommt das nächste Ziel.
Okay. Ja, ich glaube generell, wir sind ja jetzt beide schon relativ lang in dem Metier unterwegs. Es hat sich meiner Meinung nach auch so vor 20 Jahren oder 25 Jahren hat sich die Fitnessbranche aufgemacht, aus den Hinterhöfen rauszukommen. Und wir haben Gott sei Dank mit vielen mittlerweile guten Kollegen in Europa geschafft, auch den Kampfsport und die Kampfkunst so aus den Turnhallen rauszuholen und jetzt immer nur so im Low-Budget-Bereich zu unterrichten, sondern wir haben ein ganzes Center hingesetzt, so. Ich glaube, da waren die Amerikaner uns ein bisschen voraus, aber ich glaube, der europäische Markt hat sich da jetzt schon relativ angepasst. Wie ist denn da deine Einschätzung?
Also das kann ich dir nur bestätigen. Wir sind ja auch sehr stark mit den Amerikanern verbunden, aber eben auch über unseren Verband weltweit verbandelt. Das ist wirklich so, dass wir feststellen, dass in vielen amerikanischen oder im amerikanischen sowieso, aber in vielen europäischen Ländern auch, die Kampfkunst aus der Turnhalle sich herausbewegt. Die Örtlichkeiten werden schöner, die werden angepasster, die werden eleganter. In Deutschland sind wir da noch etwas schwach besetzt. Also auch da ist es noch so, dass wir viele in der Turnhalle sehen. Persönlich bin ich kein Freund mehr von der Turnhalle, einfach deswegen, weil mir da das Flair fehlt, weil mir da auch die Gegebenheiten fehlen, weil mir da die Unterrichtsmaterialien fehlen und weil mir einfach auch so dieser Ansporn dann fehlt.
Ja, ich bin da voll deiner Meinung, weil ich glaube zum einen, so wie du sagst, im Unterricht fehlen dir hier und da Materialien und was ich aber auch sehr, sehr schwierig finde oder was mir da fehlen würde, ist, wir haben ja mittlerweile, und ich glaube bei dir ist das ja auch so, eine angeschlossene Gastro meistens, wo die Mitglieder vor und nach dem Training einfach die Community stärken. Ne? Das heißt, wir haben ja in der Kampfkunstszene eine starke Community. Wir sind da im Endeffekt, glaube ich, jetzt auch in dieser schweren Zeit ein bisschen die Gewinner gegenüber den großen Fitnessstudio-Ketten, weil diese Anonymität, die da herrscht, die ist natürlich dann auch jetzt gerade schlagen und wir haben ja doch sehr viele starke und gute Mitglieder, die da sozial zu uns stehen.
Absolut, Andreas. Absolut, das kann ich wirklich nur bestätigen. Wie gesagt, bei uns sieht es ja jetzt so aus und ich sehe das auch bei vielen Kollegen, dass wir einen Jahresplan haben und dieser Jahresplan sieht also nicht nur vor, dass wir uns wöchentlich treffen auf der Fläche, sondern dass wir uns auch immer wieder mal treffen zu gemeinsamen Events, sei es Ausflüge, sei es gemeinsames Grillen, sei es mal ein Lehrgang, sei es nur einmal sich hinzusetzen und auch mal zu philosophieren, auch zu sprechen, warum Kampfkunst, wo kommt sie her, wieso Kampfkunst, was ist wichtig noch in der Kampfkunst, nicht nur das Kämpfen, sondern auch zum Beispiel die Meditation. Und das geht also einher mit einfach mal zusammensitzen, abends irgendwo oder eben auch am Wochenende mal beim Grillfest Und das ist das, was uns geprägt hat über viele Jahre hinweg. Das ist uns letztes Jahr wirklich ganz, ganz stark abgegangen. Und ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich wieder dahin kommen, um mit unseren Mitgliedern auch in dieser Art und Weise dann zu arbeiten.
Ja, da bin ich voll bei dir, weil man spürt das ja auch. Wir kriegen ja viel Feedback auch von den, egal von den Kindern oder von den Eltern oder von den Erwachsenen, dass die jetzt eigentlich darauf warten, dass wir wieder live da sind, ja, dass die Community wieder zustande kommt. Und ich glaube, dass in dieser Zeit sich natürlich so einiges gezeigt hat, was, wenn wir jetzt mal von den negativen Sachen wegschauen, ist es, glaube ich, dass diese Gemeinschaft spürt, dass man ein paar Sachen, die man vielleicht so als selbstverständlich gesehen hat, jetzt viel stärker spürt, auch dass wir zusammenhalten. Ich sehe ja bei euch und bei vielen anderen Kollegen auch, genau wie bei uns, die sich unheimlich Mühe machen mit Zoom-Meetings, mit Trainingseinheiten, mit Videos, die bereitgestellt werden, mit Literatur für die Kinder. Also ist ja jeder wirklich besorgt und bemüht, seine Community da bestmöglich zu betreuen. Und ich glaube, das ist dieser große Mehrwert, den wir in der Kampfkunstszene haben. Glaube ich, ist immer noch, dass jedes Mitglied bei uns einen Namen hat und nicht nur eine Nummer, glaube ich, ne?
Wenn man das so sagen kann. Das stimmt wirklich. Und es ist uns, wir kennen eigentlich zu jedem Mitglied und zu jedem Schüler kennen wir die Geschichte und wir wissen zu jedem Schüler etwas, wo wir sagen müssen, Mensch, den können wir da unterstützen, den können wir da helfen. Und das kommt hier auch wieder zurück, in Form von Teilnahme an Zoom-Unterrichten, in Form von Telefonaten, in Form von kleinen Briefchen oder Mails oder auch über die App. Also das ist hier wirklich sehr, sehr stark vertreten.
Ja, das finde ich super. Ich mal ganz kurz nochmal auszuholen, du hast vorhin schon das angesprochen, weil ich mache mir hier nebenher so ein paar Notizen über Punkte, die du so in deinem Gesprächsfluss hast, die mich dann noch persönlich interessieren würden, weil es auch, glaube ich, für jeden Zuhörer wichtig ist, weil wir haben ja jetzt da draußen ganz, ganz unterschiedliche Zuhörer. Also wir haben Leute, die natürlich aus der Szene kommen, aber wir haben auch, ich habe ein paar Mails gekriegt auch von Menschen, die einfach sich freuen, mal einen Zugang in unsere Community zu kriegen. Und dafür ist ja auch die Idee und mein Bestreben, dass wir möglichst viele Stile und auch viele Menschen vorstellen, die sich darin bewegen. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig, so ein bisschen diese Berührungsangst zu nehmen, wenn ich jemanden höre und einfach mal die Person so ein bisschen anders spüren kann. Und ich finde so ein Gespräch ja sehr persönlich, dann überwinde ich vielleicht auch diese Scheu, in eine Kampfsportschule zu gehen. Ja. Weil ich glaube ja immer von meiner Seite her noch, und ich kriege es ja manchmal mit, auch wenn ich dann in den Gesprächen bin mit Leuten, die bei uns sind, dass ja immer noch so ein bisschen so dieser Gedankengang ist, so was erwartet mich da? Und ich glaube, da ist trotzdem immer noch so diese Hemmschwelle, komme ich jetzt da hin und kriege ich da jetzt massiv Druck oder was sind das für Leute, kann man mit denen ganz nett reden? Und die sind immer, glaube ich, ganz froh, wenn die dann sehen, so Menschen auch wie dich, die sympathisch schon jetzt am anderen Ende von dem Telefon rüberkommen und dann in echt auch, dass man da so gut erfangen wird. Und ich glaube, das ist auch hier nochmal eine Möglichkeit, die Leute einfach nach dem Lockdown dazu zu bringen, diese Scheu zu überwinden und einfach mal vorbeizuschauen. Weil ich sage das jetzt mal so, weil ich denke, dass bei dir genauso wie bei mir, dass wir uns natürlich immer freuen, wenn Menschen kommen und sich über uns und unser Angebot informieren. Da war die
ja? Sorry. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Also erstmal auch für das Lob oder für das Kompliment vielen, vielen Dank, Andreas. Ich glaube, dass ich zwischenzeitlich die Einstellung zum Thema Kampfkunst, Kampfsport geändert hat, das ist klar. Aber natürlich gibt es auch immer noch welche, die nach wie vor noch immer die harten Hunde in uns sehen und an uns sehen. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind integriert hier in einem Netzwerk, wir sind integriert hier in einer Community. Wir sind an den Schulen, wir unterrichten an den Schulen, wir helfen im Bereich Selbstverwirklichung, Selbstverteidigung. Und wichtig ist auf alle Fälle, dass wenn jemand kommt, er muss sich einfach darauf einlassen. Wir achten darauf, dass diejenigen, die kommen, die mitschnuppern, die mit dabei sind, dass die wirklich das miterleben können, wie wir arbeiten, was unsere Idee ist, was unser Ziel ist. Und wir achten auch darauf, dass keine Verletzungen passieren.
Na super, na. Auf jeden Fall, dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass das Verletzungsrisiko bei uns geringer ist als bei den meisten Mannschaftssportarten. Ja. Und ich kriege das auch immer wieder mit. Also von daher, dem kann ich nur zustimmen. Aber wie gesagt, reinschauen, vorbeischauen, dann kann das jeder so selbst auch ein bisschen erleben. Da, wo ich drauf hinaus wollte, um dann nochmal einen Zug hinzumachen für unsere Zuhörer, die jetzt nicht so aus der Kampfsportszene kommen oder vielleicht auch von einer anderen Stilrichtung und da ein bisschen Infos wollen, kannst du uns ein bisschen was über die Geschichte des Karates erzählen? So für den Laien in einer kleinen Zusammenfassung.
Ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Die Kampfkunst, also Karate, ist ja entstanden eigentlich aus der Geschichte in Okinawa. Also Okinawa, eine kleine Insel zwischen China und Japan. Und ist entstanden als waffenlose Kampfkunst. Karate-do, also Kara heißt leer, Ti Hand, Do der Weg, also der Weg der leeren Hand. Und sollte eigentlich dazu dienen, dass man sich selbst verteidigen konnte, ohne Waffen. Zu dem Zeitpunkt, als Karate so richtig entstand, waren die Waffen verboten. Und deswegen musste man also irgendetwas haben, wo man sich wehren konnte. Die Geschichte geht zurück auch bis ins China, ins alte China, also sprich die Shaolin-Tempel. Wo also praktisch Karate eigentlich seinen Ursprung genommen hat und dann über Okinawa nach Japan kam. In Japan wurde es dann etabliert zum Zeitpunkt, als man feststellte, man braucht etwas wie die Europäer nämlich oder wie die Amerikaner, nämlich Boxen. Und man hatte zwar Jiu-Jitsu, also als Kampfkunst, aber man hatte nicht so dieses harte Medium. Deswegen hatte man eben auf Okinawa Karate entdeckt und hat das nach Japan geholt und hat da versucht, eben das als Boxkunst dann eben zu etablieren. Tatsächlich ist es aber so, dass also Karate als Kampfkunst dann sich weiterentwickelt hat und etabliert hat im Samuraitum oder in der Kampfkunstgeschichte und dass es dann eben als einfachere Kampfkunst, also nicht so kompliziert wie Kung Fu, dann eben über Amerika nach Europa kam. Also so richtig etabliert ist es hier in Europa, ist es geworden durch Henri Blé, ein Franzose, der das in Paris dann eben etabliert hat.
Okay, das ist ja jetzt schon mal, glaube ich, ein schöner Überblick gewesen für alle, die jetzt nicht so involviert sind. Ich finde auch immer spannend und das ist auch dahin, dass Shaolin schon viel die Wiege von ganz viel Ausgang für den größten Teil der Kampfkünste ist, die jetzt aus dem östlichen Raum kommt.
Ja.
Ich habe so viele Kollegen kennengelernt, die alle irgendwo trotzdem diesen kleinen gleichen Ursprung haben und ich glaube, dass uns das verbindet, einfach so eine große Geschichte und es ist immer schön zu sehen, zu sagen, okay, die Ur-Vorfahren von unserer Kunst, die waren irgendwann alle mal auf einem Haufen. Ich glaube, das ist auch ein geiles Ding für die Community, die wir da haben.
Ja, also ich werde da auch nicht müde. Ich meine, wie gesagt, ich komme aus einer Okinawa-Kampfkunst, ja, und ich werde auch nicht müde, immer wieder auch so diese Querverbindungen herzustellen. Da muss ich sagen, da ist ja auch einer der Vorreiter gewesen, der weltbekannt ist. Das ist Bruce Lee, der herging und eben versuchte aus allen Kampfkünsten so das Elementare, das Wesentliche rauszuholen und seine eigene Kampfkunst dann zu machen. Und ich denke, wenn man sehr, sehr fair und sehr offen ist, dann muss man auch hergehen und sagen, viele Sachen sind eben entstanden aus dem Kung-Fu, natürlich auch aus den anderen asiatischen Kampfkünsten oder eben auch aus dem russischen Sambo. Also wir haben hier, denke ich mal, sehr, sehr viel Artverwandtes.
Ja, und das ist auch spannend. Ich bin auch immer ein Freund davon, mir das anzuschauen. Ich habe ja vor 2019 war ich ja in Hongkong drüben, weil ich bin ja ein alter Kung-Fu-Veteran und Vertreter und habe mir da vor Ort mal so ein bisschen die Wiege angeschaut. Und wir haben ja im Wing Chun ist ja auch immer Bruce Lee so die Galionsfigur, die nach vorne geschoben wird, auch wenn er das System nur im Grundzügen nachher in seinen Jeet Kune Do umgesetzt hat. Aber ich glaube, dieses über den Tellerrand blicken und einfach zu schauen, was tun die anderen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Jetzt nicht nur ein bisschen, sondern auch in der Kampfkunst, das hat in den letzten Jahren einen wahnsinnig guten Schub gegeben. Auch so, dass man heute, so wie jetzt unser Gespräch, dass man sich einfach stilübergreifend unterhalten kann, dass man einfach den Mensch hinter der Sache wertet und nicht so, wie es vielleicht mal vor 20 Jahren war, wo man dann wirklich in verschiedenen Lagern gekämpft hat, wenn ich das mal so sage. Ich weiß, das war bei den Kung-Fu-Leuten, ich kann mich erinnern, so in den 80ern war das ganz, ganz, ganz straight. Du bist bei einem Meister und du hörst nur auf das, was da kommt und alles andere von außen ist eher Feindbild. Ne? Das war mal eine Philosophie in Europa, lange Zeit im großen Verband und gestützt hat, um groß zu werden. Und das war eine andere Welt. Und ich bin echt froh, dass sich das heute so cool geändert hat und wir hier so ein cooles Gespräch miteinander führen können.
Andreas, ich kann das nur bestätigen. Ich höre das also auch immer wieder nach wie vor auch bei dem ein oder anderen großen Verband, dass die jetzt wirklich hier die Schotten dicht machen und sich ja nach oben stellen und sagen, sie sind die Besten und sie können alles am allerbesten. Genau, ja. Bei uns in unserer Schule ist die Türe offen. Wir laden immer wieder auch Kollegen ein. Ich habe Kollegen aus dem Taekwondo eingeladen. Ich habe Kollegen aus dem Kickboxen eingeladen. Ich habe Kollegen aus dem Jiu-Jitsu eingeladen. Ich habe den Steve Hanke, Hanche schon eingeladen auch. Der war auch schon bei mir gewesen.
Ja, den habe ich auch schon gehabt.
Genau. Ja, verschiedene Kung-Fu-Stile. Also ich habe dann auch einen Freund aus Hessen, der auch immer wieder kommt dann. Und wir laden auch mal jemanden aus dem Krav Maga ein. Also wir sind hier ganz, ganz offen. Und ich bin wirklich interessiert hier an Gedankenaustausch, an Ideenaustausch und einfach zu sehen, was ist gut oder wo haben wir Parallelen dazu. Also dass man da auch wirklich hergehen und sagt, ich finde das gut im Taekwondo oder das gefällt mir im Kickboxen, das finde ich gut im Jiu-Jitsu, die Hebel und so weiter. Ich finde, das sollte man einfach ganz offen sein.
Ja, bin ich voll bei dir. Wie schaut denn das aus beim Karate? Es gibt ja viele Karate-Stilrichtungen.
Ja.
Wir haben ja beim Wing Chun, da wo ich herkomme, gibt es ja auch ganz viele Lager und ganz viele Überschreibweisen und Ideen, die dahinter sind. Und das hat ja auch lange Zeit nicht so gut funktioniert, dass die Leute sich miteinander vergleichen. Mittlerweile gibt es ja auch Communities, wo man einfach sagen kann, verbandsoffen, und man trainiert miteinander und schaut sich die Ideen von dem anderen an. Wie ist das im Karate? Sind die Stilrichtungen, ich sag mal jetzt von außen, ich bin jetzt kein Karate-Experte, aber so Shotokan ist halt bekannt und so ein, zwei andere. Werden die noch so stilistisch unterrichtet oder gibt es da auch mittlerweile Überschneidungen oder auch Symbiosen, wo die Leute sich miteinander vergleichen? Gibt es sowas?
Also die Stile sind nach wie vor noch irgendwie so ein bisschen eingeigelt und es ist nach wie vor noch so, dass auch gewisse Läger gibt, die dann sagen, ich habe den besten Stil, ich habe den okay. den aktuellsten Stil, wir sind der größte Stil, wir sind ich auch da pflege ich so einen sehr, sehr offenen Ton und eine sehr offene Art und ich lade also gerne auch mal andere ein, damit man also die Unterschiede einfach auch mal sehen kann. Und man darf ja nicht vergessen, wie ist denn so ein Stil entstanden? Oftmals ist es ja nur deswegen so entstanden, weil das der Stil oder weil das die Art war zu arbeiten des Meisters. Und jetzt herzugehen, also für meine Person herzugehen und zu sagen, der Stil ist besser oder der Stil ist besser, halte ich für grundlegend verkehrt. Das wäre genauso als zu sagen, Jiu-Jitsu ist besser als Taekwondo oder so. Also so, ja. So Vergleiche halte ich für sehr, sehr schwach. Selber pflege ich einen Okinawa-Stil. Wir haben Storio als unseren Stil und wir haben sehr weiche Stile, wir haben sehr viele Hebeltechniken und ich würde aber niemals hergehen und meine Schüler wissen das, die kennen das, dass ich niemals hergehe und sage, der Stil ist besser oder der Stil ist besser. Zu meiner Person passt einfach dieser weiche Stil besser, weil ich diese weichen Bewegungen mag und weil ich diese weichen Bewegungen auch liebe und weil ich eben auch so diese Verbindung zwischen harten Techniken und weichen Techniken auch mag.
Okay. Ja, ich glaube auch immer, das ist ein Teil von Größe, auch die du da zeigst, dass man einfach andere Leute mal einlädt und auch den Schülern die Zugriff auf sowas gewährt. Ich glaube eher, dass das von vielen Leuten eine Angst ist oder dass sie was sehen könnten, was vielleicht besser ist, als man selbst ist. Und ich bin da genau bei dir. Ich mache das auch gerne. Ich habe auch schon viele Kollegen schon mal bei mir gehabt. Ich versuche immer auch die Möglichkeit anzubieten, wenn jemand mag, komme ich gerne noch mal zu ihm, um einfach zu zeigen, es geht da nicht um Konkurrenzdenken, sondern es geht einfach darum, so wie du gerade gesagt hast, dem einen liegt der harte Stil ein bisschen mehr, dem anderen liegt der weiche Stil ein bisschen mehr. Das ist ja auch manchmal eine Geschmacksfrage und einfach auch eine körperliche Frage, wie man drauf ist. Ich weiß bei mir, ich bin jetzt so nicht der Dehn-Experte, also sind so Sachen wie Taekwondo mit hohen Kicks und so, wäre für mich, ich finde es total schön, aber ist halt für meine Konstellation nicht gebaut. Und dafür ist es cool, wenn man den Schülern und Schülerinnen das unter einem Dach bietet. Und dafür finde ich gerade so auch Leute wie dich, die diese Offenheit praktizieren, glaube ich, sind die Zukunft für die Kampfkunstszene. Und wenn wir raus wollen aus dieser Nischenhaltung und uns dann noch vergrößern, die Schritte, die wir jetzt eingeleitet haben, noch in Gas bringen, dann sollten wir auf jeden Fall oder sollte man auch solche Schulen immer mehr öffnen, wo die Schüler einen Zugriff haben auf Wissen. Weil ich glaube, es geht um Wissen. Wir haben heute dank Internet einen Zugriff auf das Wissen der Welt. Ob es immer genutzt wird, ist eine andere Sache, aber es ist zumindest da. Und dann ist es, glaube ich, in der Kampfkunstszene auch ganz cool, wenn man einfach mal über den Tellerrand hinausschaut. Da bin ich auch ein Freund von.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Ja? Das kann ich nur bestätigen und unterstützen.
Perfekt, das freut mich. Ich glaube auch, das war ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich muss unbedingt mal schauen, ob du magst, heute mal uns mal hier in einer Sendung mitmachen, weil ich dich auch so kennengelernt habe als offenen Typen und jemanden, der ja, das ist natürlich auch immer so ein Ding, der sehr direkt sehr sympathisch rüberkommt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht so diesen Bösewicht-Stil ein bisschen pflegt, der vielleicht früher mal angesagt war, sondern dass man einfach sieht, dass ein Mensch, mit dem kann ich reden, der ist kompetent, und wir hören das jetzt auch an deinen Antworten, dass man da ganz, ganz vieles rauskitzeln kann. Und ich glaube auch, und das sage ich immer zu meinen Ausbildern, wir machen ja auch einmal im Jahr ein Italien-Camp, das Training hört ja für so Leute wie uns nie auf. Das heißt, wenn mir jemand eine Frage stellt außerhalb der Matte, dann bin ich in meinem Metier, und natürlich reden wir über unsere Liebe, über Passion immer wieder. Ne?
Ja.
Ich glaube, das geht dir ähnlich.
Ne? Das geht mir ähnlich, ganz genau.
Perfekt. Du hast vorhin schon angesprochen, den Wandel ein bisschen durch Karate Kid, dass den Leuten dann klar geworden ist, dass Karate halt nicht immer nur dieses brachiale, hart, ich tritt eine Tür ein oder ich schlag ein Brett über, sondern dass es da viele Nuancen gibt. Wir haben ja gerade eine Renaissance mit Cobra Kai auf Netflix, recht erfolgreich, witzig gemacht, besonders für die Leute wie mich, die auch die 80er und damit Karate Kid hautnah erlebt haben. Spürst du, wir haben natürlich diesen Corona-Jahr gehabt, was uns alle ein bisschen gebremst hat, aber spürt ihr im Karate dadurch einen Hype? Gibt es sowas noch?
Also der Hype ist jetzt eigentlich ausgeblieben. Was ich jetzt so feststelle, dass ich mit dem Thema Cobra Kai eigentlich eher so die Szene auseinandersetzt. Und interessanterweise auch diejenigen, die sich jetzt wirklich mit dem Thema Karate Kid auseinandergesetzt haben. Die kommen immer wieder und fragen danach, hast du die Sendung gesehen, hast du das gesehen und so weiter. Also der Hype ist jetzt eigentlich von der externen Seite ausgeblieben.
Okay, also mehr die Community, die so intern ist.
Ja, genau.
Ich habe es mir natürlich angeschaut und ich finde es spannend so ein bisschen, weil es ja so auch die Oldschool-Geschichte reinbringt.
Ja.
Diese was manchmal ein bisschen herzerfrischend ist, auch wenn es nicht mehr den Zahn der Zeit trifft. Wir sind natürlich heute in einer Zeit, wo wir ja so politisch korrekt agieren müssen und wollen und manchmal nicht anders können, dass es schon überspitzt wird teilweise und man ja immer denken muss. Und da haben wir ja wirklich so diese Oldschool-Trainingsanlagen, wo du als Schüler teilweise gedemütigt und runtergemacht wirst und wo der Lehrer, im Endeffekt der Lehrer seinen Stil auslebt. Ne?
Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was natürlich jetzt die Leute in der Kampfkunstszene drin sind, so teilweise auch triggert und ein bisschen als witzig ist oder wo man einfach mal sagt, das war mal so, ne?
Ja.
Diese Zeit gab's mal so. Heute die Jüngeren, die lachen vielleicht drüber, aber ich habe ja teilweise und du wahrscheinlich auch so Trainingseinheiten noch erlebt, hautnah, ne? Wo man einfach bei Großmeistern irgendwo steht und alles andere als sich wohlfühlt, ne?
Bis hin zu, wenn du das Dojo verlässt, hast du das Dojo zu putzen.
Ja, genau, ja. Das kenne ich auch noch, also diese ganzen Riten dabei. Obwohl ich manchmal sagen muss, es waren manche Dinge auch nicht schlecht. Man hat eine Verbindung dazu gefunden, ne? Oder wie siehst du das? Ich glaube manchmal so, dieses Prinzessin sein heute manchmal schon zu viel ist. Also ich habe das ja lange Zeit auch gemacht, auch bei meinen Sifus und so. Und also mich hat das nicht gestört. Mich hat das eher so ein bisschen zu Disziplin gerufen, ne? Ich glaube, das war in der Zeit, wo so mit 17, 18, wo ich noch so ein bisschen sicher nicht gefestigt war meiner Persönlichkeit, war das, glaube ich, eine gute Sache, um ein bisschen demütig zu sein, um mal Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun würde.
Ich denke mal, Andreas, das ist eine grundlegende Einstellung. Mit dem einen oder anderen musst du das vielleicht auch sogar mal so machen, ohne ihm jetzt wehtun zu wollen, sondern ihm weiterhelfen zu können auf seinem Lebensweg.
Ja.
Mit dem anderen musste eben komplett anders umgehen. Ich meine, so richtig, unterschiedlich, ja, wie jetzt die Charaktere sind. Du bekommst ja teilweise Kinder, die musst du einfach stärken. Die brauchen Selbstbewusstsein. Die musst du helfen auf dem Weg zum Selbstbewusstsein. Und du hast eben Kinder, die haben ein übersteigertes Selbstbewusstsein. Und da musst du denen helfen, genau, dass sie auf ein vernünftiges, normales Maß dann kommen. Damit sie in der Gesellschaft also auch ihren Platz finden. Ich denke mal, das sind so diese verschiedenen Wesenszüge. Und früher war es halt einfach so gewesen, du bist gebrochen worden und dann hat man dich wieder aufgebaut. Oder eben auch nicht
mehr aufgebaut. Ja, richtig. Richtig, ja. Ja, das ist richtig. Da gab es meistens nur eine Schule, wie du aufgebaut wirst oder wie du halt auch so ein System verlässt. Aber das war ja auch, also ich habe mal vor urlanger Zeit auch mal angefangen zu boxen und da war es ja auch, du bist in einem sportlichen System und im Endeffekt der Trainer will Wettkampfathleten aufbauen und wenn du nicht das Talent hast, bist du fast nur Kanonenfutter. Ne?
Ja.
Das war dann auch, du hast so der, also ich war bei einer Boxschule, die recht erfolgreich war, die haben mehrere deutsche Meister und so rausgebracht. Und du hast dann aber gemerkt, natürlich hast du unterm Strich, keine Ahnung, so und so viel deutsche Meister, Europameister, tralala, aber es ist ja viel, viel mehr Ausschuss produziert worden. Ne? Es ist auf den Einzelnen nicht eingegangen worden. Ja,
richtig, ganz
also ich glaube, genau. Das ist auch ein großer, großer Pluspunkt für professionelle Kampfkunststudios wie du oder ich eins betreiben, dass wir natürlich den einzelnen Menschen fördern. Wir müssen keine Wettkampfathleten aufbauen, ne? Sondern wir gehen auf die Stärken und auf die Schwächen des Einzelnen ein, ne? So wie du es gerade gesagt hast.
Ein Kollege aus dem Karate von mir hat vor vielen, vielen, und das war wirklich ein sehr erfolgreicher Wettkampftrainer. Das war der erfolgreichste Wettkampftrainer in Deutschland. Der sagte zu mir mal, sagte, der zweite Gewinner ist der erste Verlierer. Und, ja. Und das war so ein prägnanter Satz, weil in diesem Wettkampfgeschehen war es ja wirklich so, oder ist ja heute noch so, der erste Sieger, der ist im Kopf, der zweite Sieger ist nicht mehr im Kopf.
Stimmt, ja.
Ja. Das heißt, du produzierst 99 Verlierer, aber nur einen einzigen Sieger. Und da sind wir also komplett weg von dieser Materie. Nicht, dass ich den Wettkampf nicht liebe, um Gottes Willen. Ich bin selbst Kampfrichter und ich bin selbst viele, viele Jahre auf Wettkämpfe gewesen. Aber man muss halt auch immer so diese Kehrseite der Medaille dann auch wieder sehen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Man muss da... Und deswegen muss man sich natürlich auch, wenn man sich eine Kampfkunstschule aussucht, so wie beim Auto im Endeffekt eine Probefahrt machen, die jede professionelle Kampfkunstschule auch anbietet in Form von einem Kennenlerntraining und einer guten Beratung. Und ich glaube dann gerade auch, wenn ich eine Kampfkunstschule habe, wo ich halt viele Möglichkeiten habe, so wie jetzt auch bei dir,
ja.
dann ist die Beratung halt einfacher, als wenn ich nur jetzt ein Produkt habe, was du unbedingt verkaufen musst. Ne? Das ist, glaube ich, immer auch nochmal ein Pluspunkt, mit dem man sicher punkten kann und wo man von außen stehen, weil mich ja viele Leute fragen, ja, was ist der richtige Stil für mich und wo soll ich trainieren? Und das ist ja so pauschal meistens nicht zu beantworten, sonst kommt auch immer noch an, was ist in meiner Gegend und welche Leute sind da? Also ich bin immer ein Freund davon, dass man sich die Community anschaut, dass man sich den Trainer anschaut, fühle ich mich da wohl. Und dann kommt erst der Stil zum Tragen. Aber wenn ich auch den coolsten Stil der Welt irgendwo unterrichtet kriege und die Community und die Trainer komplett nicht mit mir können, dann hat das, glaube ich, keinen Sinn. No, ich glaube, das ist so ein Ding, was man auch ein bisschen so in den Raum stellen kann. Du hast gerade gesagt, Kampfrichter. Wie schaut das aus? Was sind das für Wettkämpfe, wo du als Kampfrichter agierst?
Im Karate ist das eigentlich relativ simpel gelöst. Du hast eigentlich zwei Medien. Du hast einmal das Medium Kata, ist Vergleich wie Formen. Die gibt es ja im Kung Fu genauso. Genau. Da werden verschiedene Kriterien dann eben zur Wertung hergenommen. Also sprich Kraft, Eleganz, Ausdauer und so weiter, Aussehen. Und das zweite ist dann eben der Freikampf, wobei im Freikampf das so ist, also Kumite nennt sich das. Das so ist, dass der Kampfgegner, der darf nicht verletzt werden. Das heißt, du musst so eine exakte Bewegungsausführung haben, um die Technik sauber zu zeigen, ohne den Gegner jetzt zu verletzen. Und das sind so diese zwei Kriterien, die es gibt im Karate. Mehr gibt es eigentlich fast nicht. Und Karate ist ja jetzt für die letzte Olympiade nominiert worden. Und ich bin ja mal gespannt, ob die Olympiade jetzt dieses Jahr stattfinden wird. Und dann wird man sicherlich auch dieses Thema Formenlauf und Kumite wird man dann eben auch kennenlernen.
Okay, das heißt jetzt, um aufs Kumite zurückzukommen, ist es dann ein Halbkontakt oder ein Halbkontakt oder wirklich nur ein Pointfight?
Es ist eher ein Pointfight.
Okay.
Wobei die Techniken viel, viel sauberer ausgeführt werden müssen als im Pointfighten beim Kickboxen.
Okay. Beim ich glaube, aus dem Sportkarate, wenn ich da jetzt richtig bin, ist in Amerika hat sich das Sportkarate so auch, glaube ich, in den 70ern oder so etabliert, ja. So mit Namen wie Chuck Norris, Bill Wallace und die ganzen Jungs da oben. Und daraus ist ja ein bisschen das Kickboxen entstanden.
Genau. Ne?
Ich hoffe, ich bin jetzt da richtig.
Ja.
Da ist es ja dann, die haben ja schon ziemlich Vollkontakt gekämpft, ne?
Also, also die Namen, die du jetzt genannt hast, auf alle Fälle, die haben also wirklich voll Kontakt gekämpft, das stimmt. Und aus dem Kickboxen ist ja dann eben, sind ja verschiedene Sparten entstanden. Du hast ja vorher schon mal Point Fighten genannt. Da gibt es dann eben auch diesen, das Leichtkontakt, Semikontakt und Vollkontakt dann eben. Also da hat man schon etwas mehr unterschieden. Wie gesagt, im Karate ist es nicht erlaubt, den Gegner zu treffen oder zu verletzen.
Mhm. Wie ist da die Szene jetzt in Deutschland oder Europa? Ist die von der Größenordnung her? Wie sind die Wettkämpfe? Sind wir da in der Größenordnung? Ist das noch viel, viel gefordert und besucht? Oder wie ist das von deiner Sicht, weil jetzt aus der Mitte raus?
Ja, also es gibt zwischenzeitlich verschiedene Verbände, die sich da etabliert haben. Es gibt natürlich nach wie vor noch den ganz, ganz großen Verband, der zur WKF dazugehört dann auch. Und WKF, also World Karate Federation, und dann auch die Thematik pflegt, die nach wie vor noch in diesem Thema Kata und Kumite dann eben verhaftet sind. Es gibt andere Verbände, die dann zusätzlich zu dem Thema Karate dann eben alles an Kampfkünsten hernimmt, wo es dann eben auch erlaubt ist, wo also Ringkämpfe durchgeführt werden, sprich also Vollkontakt, wo dann eben Semikontakt durchgeführt wird, wo auch die Kids mit dabei sind, wo man auch für Kids entsprechend interessante Wettkämpfe macht. Die Szene ist da. Was wir aber feststellen ist, dass also die Menschen nicht mehr so sehr bereit sind, auf Wettkämpfe zu gehen.
Okay. Wo machst du daran fest oder was glaubst du, was da die Veränderung eingeleitet hat?
Also woran ich es festmache, an der Länge der einzelnen Kämpfe oder nicht Kämpfe, sondern der Tage, wo früher dann eben die Kategorien aufgeteilt worden sind in verschiedene Altersklassen, wird heute, und das hat dann eben 4, 5, 6 Tage gedauert, ist es heute so, dass bei den großen Verbänden ja so die Wettkämpfe dann teilweise alle zusammengefasst an einem Tag dann vorbei sind.
Okay.
Also es ist einfach die Anzahl der Teilnehmer, die sich reduziert, die gesunken ist.
Okay. Ja, das habe ich ja schon von anderen Kollegen auch gehört, dass da die Wettkampfszene da ein bisschen rückläufig ist. Und wir haben natürlich heute auch eine Zeit, die Menschen, glaube ich, die jetzt als Zuschauer da hinkommen, die wollen immer meines Erachtens härtere Geschichten sehen und so. Dadurch ist auch ein Aufstieg in den letzten Jahren durch UFC entstanden. Und ich glaube, das ist natürlich schon auch ein bisschen so für diese Wettkampfszene jetzt in diesen Kontaktsportarten ein bisschen kontraproduktiv. Ich meiner Meinung nach ist ja sogar das professionelle Boxen rückläufig. Man hat ja auch nicht mehr so die großen Namen, die großen Veranstaltungen, so wie ich das jetzt momentan sehe. Ne?
Gut, natürlich ist klar, letztes Jahr, das dürfen wir nicht als Maßstab hernehmen. Das war letztes Jahr eben komplett anders gewesen. Aber ja, du hast recht, also so dieses Thema hat sich gewandelt und hat sich verändert dann auch. Aber wie gesagt, was wir halt feststellen ist, dass so auch dieser Bezug oder diese Liebe zum Wettkampf, dass das etwas verloren gegangen ist.
Ja, ist schon ein Wahnsinnsaufwand. Es ist ja auch für den Athleten ein Wahnsinnsaufwand, nicht nur körperlich, sondern auch, wie du sagst, zeitlich. Und man muss wahnsinnig viel Freizeit investieren und wir müssen uns ja einfach klar sein, dass wir in vielen Sportarten nicht so beachtet sind, dass es dann irgendwie auch erst einmal vom medialen Interesse oder auch vom finanziellen Standpunkt lohnend ist. Und zum anderen ist es natürlich auch für den Trainer oder für das Studio, was da betreut, ist ja auch ein Wahnsinnsaufwand, der da getrieben werden muss, um einen Wettkampfathleten oder vielleicht eine Wettkampfmannschaft wirklich sauber zu unterstützen.
Richtig.
Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding. Ne?
Ja, genau.
Weil das ist ja, was viele nicht so sehen, aber du bist halt, wie du sagst, mehrere Tage irgendwo mit deiner Truppe, du musst die Leute betreuen, du musst schauen, dass die auf den Punkt kommen. Ich kenne es vom Thai-Boxen und Kickboxen, wo ich ein paar Wettkämpfe mitgemacht habe. Und es ist ja immer viel Logistik am Rand, die zu stemmen ist. Es ist nicht so einfach, auch teilweise mit den Gegebenheiten eine gescheite Halle zu kriegen, genug Unterbringung und so. Also ich bin da schon der Meinung oder der gleichen Meinung wie du, dass es schon viel daran scheitert, dass wir heute diese Zeit nicht mehr haben. Ich glaube, die Welt ist auch kurzlebiger geworden. Wir tun unsere Freizeit viel, viel intensiver planen und auch viel intensiver nutzen und dann mal so mehrere Wochen in dem Jahr einzuplanen, wo ich einfach weg bin und das macht, das ist dann auch schon teilweise mit Familie schwierig.
Ja, ne? Ist so.
Ja, sehr cool. Ja, zum wir kommen in Richtung Ende. Zwei Dinge würden mich noch interessieren. Du hast vorhin gesagt, du machst viel mit Persönlichkeitsentwicklung und natürlich Philosophie und die Geschichten. Hättest du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was du sagst, okay, das inspiriert dich oder hat dich inspiriert und wäre interessant, was wir unseren Hörern ans Herz legen könnten?
Oh, gibt es da was? Oder da gibt es sicherlich einige Bücher, die interessant sind. Was im Moment bei mir auf dem Tisch liegt, ist von Kenwa Mabuni, Karate do Kempo. Das ist in Englisch geschrieben. Da ist also auch so, geht man so ein bisschen ein auf diese Bushido-Geschichte dann auch. Da gibt es von Funakoshi sicherlich auch das eine oder andere Buch. Also da bin ich also sehr, 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 sehr offen und sehr weitschichtig unterwegs. Leider Gottes viel zu früh verstorben ist ja unser Werner Lind hier in Deutschland. Werner Lind war bekannt als Autor für viele, viele Bücher, aber auch eben für Enzyklopädien zum Thema Kampfkunst. Okay. Also da liegt einiges bei mir auf dem Schreibtisch.
Ja, spannend. Ich glaube, so Leute wie wir, die sind da immer gefangen, weil ich sitze ja jetzt hier auch in meinem Büro und mache diesen Podcast mit dir und vor mir liegt auch das Hagakure, weil ich da wieder jetzt gerade mich ein bisschen rein denk und lese. Und das ist immer spannend einfach zu hören, so dass wir alle, ja, lieb gemeint, alle gleich verrückt sind. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, dieses Brennen in einem drin, das ist das, was uns am Leben hält und das, was es auch schön macht.
Ja, Vorbilder, du legst es ja nicht ab. Ich meine, das ist ja eher so, wenn du Kampfsport oder Kampfkunst betreibst, dann ist das ein Leben. Das ist jetzt nicht nur so ein Hobby, wo du mal eine Stunde in der Woche machst, sondern das ist ja wirklich ein Leben zwischenzeitlich.
Ja, richtig. Na, richtig. Und das ist ja das Schöne. Und das Schöne ist ja jetzt so, dass wir unser Leben ja auch leben können, weil wir den Mut gefasst haben, irgendwann mal uns dafür wirklich zu entscheiden und die Kampfkunst so zu leben und so zu betreiben, wie wir es machen. Ich glaube, das ist ja auch immer egal, auch wenn Krisen da sind. Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass wir so leben können, ne, und unsere Passion ausleben können. Ne? Ja. Also es ist schon eine coole Geschichte und das zu leben. Und dafür bin ich auch mal froh. Und du hast vorhin gesagt, du hast 11 Schulen, glaube ich, ne, die du mit betreust.
Ja.
Und das ist ja schon ein enormes Team, was auch da diese 11 Schulen am Laufen halten muss. Und natürlich auch ganz viel Arbeit immer im Aufbau des Nachwuchses, ne? Das ist ja auch immer wieder neues Leben stiften, neue, ich nenne es mal liebevoll Verrückte wie uns zu finden, die in diese Art von Leben reinstarten wollen. Also ich glaube, das ist ein unheimliches Geschenk auch an uns, wenn wir sowas weitergeben und das weiter existieren. Ich glaube, das ist unglaublich wertvoll.
Ja, stimmt.
Vorbildmäßig zum Abschluss, gab es ein Vorbild, was dich beeinflusst hat, deinen Weg zu gehen, und gibt's aktuell ein Vorbild für dich?
So das richtige Vorbild, wie es die Fußballfans kennen, der Fußball XYZ, sowieso gab es eigentlich nicht. Bewegt hat mich eigentlich in Richtung Kampfkunst ein Freund, als ich noch klein war, als ich ein Junge war, der ging damals ins Judo und ich wollte immer Judo machen. Und der hat mir da, war so ein Vorbild gewesen. Das habe ich dann irgendwann aufgeben müssen, weil meine Eltern dagegen waren. Also so aktuell ein Vorbild, würde ich sagen, habe ich jetzt im Moment nicht.
Okay, das heißt, dann bist du für viele Leute und mit Sicherheit für viele deiner Schüler ein Vorbild. Und ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. War ein super interessantes Gespräch. Die Zeit ist verflogen wie nichts. Und wir werden sicher nochmal, wenn du magst, irgendwann uns nochmal vertiefen in dieser Geschichte und nochmal einen zweiten Podcast machen. Und worauf ich mich freue, ist, wenn wir wieder einigermaßen normales Leben zurückkehren, dass wir uns sicher da mal sehen werden. Und ich komme dich gerne mal besuchen, weil ich fahre ja dann Richtung meiner Eltern in Deutschland. Und wenn ich darf und das passt, würde ich gerne mal bei dir vorbeischauen auf dem Café.
Herzlich, so. Herzlich gerne. Herzlich gerne. Es ist wirklich so, wenn du von Graz aus wegfährst, und ich glaube, deine Eltern leben ja in Köln, oder?
Genau,
ja, dann fährst du ja die A3, das ist ja so die Lebensader zwischen Graz und Deutschland. Und dann kommst du wirklich fast an uns vorbei. Also das können wir auf alle Fälle vertiefen. Ich muss sagen, in der Vorbereitung zu dem Podcast dachte ich mir, Mensch, was willst du 30 oder 40 Minuten quatschen? Das geht ja gar nicht. Jetzt schäme ich mich fast dafür, dass wir so lange gequatscht haben.
Na, perfekt, das ist ja immer gut. Dafür sage ich ja auch, ich habe immer nur ein, zwei Sachen, die ich mir vorher notiere, worüber ich reden will. Und der Rest entsteht einfach, weil es einfach weil ich versuche immer Leute auszusuchen, wo ich weiß, die brennen für ihre Sache und dann ist eine Stunde ja nichts damit. Das ist ja dann etwas, was so dahin fließt und es war ein super sympathisches Gespräch. Ich sagte vielen, vielen Dank.
Ich gebe das gerne zurück, das Kompliment und das Lob. Das war wirklich ein ganz tolles Gespräch und ich habe dich ja auch, dich und deine Partnerin als absolut sympathische Leute kennengelernt und ich sage herzlichen Dank dafür.
Dankeschön. Und wir haben ja fast den gleichen Hundegeschmack, ne? Also von daher, ihr habt ja auch eine Hassgeschädigung zu Hause mit viel Action. Und ich habe gesehen, ihr habt einen Partner oder einen Bekannten, der einen Carne Corso hat.
Das ist unsere Tierärztin, ganz genau, ja. Und die beiden.
Ja, perfekt, weil ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Ist ja witzig. Na, das ist sehr schön. Also die kommen wir dann auf jeden Fall die auch mal besuchen und streicheln. Viele Grüße an dein ganzes Team und an deine Tochter von uns und auch natürlich von der Manu. Ich freue mich darauf, uns bald mal wieder in echt zu sehen. Bis dahin, alles, alles Gute.
Danke, danke. Und dir auch und auch den Zuhörern wünschen wir alles, alles Gute. Viel Kraft kommt dadurch. Wir schaffen das alle zusammen. Wir schaffen, und ich bin jetzt kein Politiker, sondern ich bin einfach nur ein schnöder Kampfkünstler, der den Mut nicht verliert. I have a dream.